Willkommen, liebe Besucher hier auf dem Linux-Tag 2012 zu unserer diesjährigen Podiumsdiskussion. Als Programmchef hatte ich heute eine ganze Reihe Pressegespräche und eine der Fragen, die man mir immer gestellt hat, ist, wie ist denn das eigentlich Linux-Tag? Der ist ja in diesem Jahr ganz schön politisch geworden. Und da habe ich mal so ein bisschen zurückgeblickt auf 18 Linux-Tage, das ist jetzt hier der 18. Und kann mich gut zum Beispiel entsinnen, als wir 1999, also schon einige Zeit her, noch in der Universität Kaiserslautern waren, haben wir mal eine erste Podiumsdiskussion auch in ungefähr so einem Umfang diskutiert, zusammengestellt und da auch diskutiert. Damals ist erstmals eine Bundesbehörde, nämlich das BSI, auf so eine Open-Source-Veranstaltung gekommen. Und das ganze Thema Open-Source war noch sehr neu. Sehr neu für die Politik, sehr neu auch insgesamt in der gesellschaftlichen Diskussion. Und wenn ich mir angucke, dass heute das BSI ein ganz wichtiger Aussteller ist, beispielsweise hier uns in der Ausstellung auf dem Linux-Tag, diverse Open-Source-Projekte fördert und unterstützt, und auch insgesamt Open Source in der Politik wesentlich stärker angekommen ist. Ich glaube, man muss es nicht mehr erklären, was Open Source ist, sondern interessanter wird die Frage, wie man Open Source auch insbesondere in der Politik umsetzt. Und gerade deshalb freue ich mich, dass Markus Feiner, stellvertretender Chefredakteur des Linux-Magazins, hier eine so illustre Runde zusammengetragen hat. Und möchte deshalb auch gleich das Wort an ihn übergeben, denn er wird heute diese Podiumsdiskussion moderieren. Ein Applaus für Markus und seine Diskussionsrunde hier bitte.
Ja, vielen Dank, Nils. Und auch von mir ein herzliches Willkommen im Namen des Linux-Magazins und vielen Dank für die Gelegenheit, diese Podiumsdiskussion hier veranstalten zu dürfen. Ich versuche es schnell durchzuziehen, weil wir nicht viel Zeit haben für die vielen Themen, die in der Netzpolitik uns allen irgendwo auf den Nägeln brennen. Also wir haben hier, einen Teilnehmer fehlt noch, wie Sie sehen können, aber wir haben hier auf der Bühne Netzpolitiker oder man könnte auch sagen, wir haben drei Piraten, einen schwarzen Peter, der ist noch nicht da, einen Rechtsanwalt und Strafverteidiger, einen Linux-Admin und einen Netzaktivisten auf der Bühne. Und Sie können jetzt mal versuchen, hier die zuzuordnen. Ich habe gesagt drei Piraten, weil das ZDF vor kurzem den Lars Klingbeil, also den zweiten von rechts hier, und Jimmy Schulz in der Mitte, hat das ZDF in einer Sendung als die Piraten in den etablierten Parteien, die kleinen Piraten in den etablierten Parteien, glaube ich, war es genau, benannt, weil die sich in Sachen Netzpolitik für Sachen einsetzen, die vielleicht manchen etablierten Mitgliedern in der Partei nicht so gefallen oder manch konservativen Leuten. Und wir haben noch den Stefan Gelbhaar ganz außen von den Grünen, aus dem Berliner Abgeordnetenhaus hier. Wir haben Alexander Morlang von der Piratenpartei hier mit dem schwarzen T-Shirt. Er ist der Linux-Admin, von dem ich gesprochen habe. Und hier an meiner Seite ist Netzaktivist und Blogger Markus Becketal, der unter anderem wahrscheinlich den meisten hier bekannt ist über seine Webseite Netzpolitik.org, aber auch über die digitale Gesellschaft und viele andere Aktivitäten, die ich kenne. Gut, gleich mal zur ersten Frage. Wer von Ihnen setzt selbst Open-Source-Software ein? Mal Hände hoch. Also ganz allgemein. Wer von Ihnen macht jetzt, was setzen Sie ein?
Alles. Also, ja, also Desktop-Server und so weiter.
So eine kleine Serverflotte mit BSDs und Linuxen und einen Darwin mit einem proprietären User-Interface. Man nennt es OS X auf dem Desktop, okay. Mit Ubuntu auf dem Notebook, diverse OpenWRT-Router auf Dächern und diverse andere Embedded-Systeme, die meistens auch Linux betrieben sind.
Eine Frage, Markus, was ist deine Distribution? Ubuntu, okay.
Also auf den Servern Debian und auf dem Desktop und auf dem Notebook Ubuntu. Ja.
Ich habe mich ja nicht gemeldet gerade.
Also die diverse Anwendungen von LibreOffice, XYZ, in der Fraktion nutzen wir, glaube ich, CentOS als Server-Applikation. Ja, das Übliche halt.
Dann gehen wir gleich wieder mit dem Mikrofon der Reihe nach zurück durch. Sie haben schon gesagt, du hast schon gesagt, in der Fraktion, bei den Grünen eben, wissen Sie oder wisst ihr, was bei den Grünen, oder was in euren Parteien eben auf eingesetzt wird? Also ich weiß jetzt nur so von den Piraten eben Sachen Bürgerbeteiligung, glaube ich, Liquid Democracy, Adhocracy oder so, ist ja auch Open Source. Liquid Feedback, Entschuldigung, ist ja auch Open Source, ne? Bei den Grünen habe ich gerade eben gehört, auch Open Source auf dem Server. Wisst ihr, wer was weiß? Also gib es einfach mal durch wieder, das Mikro. Dann.
Also wir sind ja eine basisdemokratisch organisierte Partei, deswegen kann ich jetzt nicht für jede Kreisverband oder Landesverband oder auch für den Bundesverband sprechen. Ich weiß allerdings, dass die Server regelmäßig Open Source basiert sind, einfach weil es sinnvoll ist. Ich weiß, dass wir es in der Fraktion ganz gezielt einsetzen. Da haben wir noch ein bisschen Problem mit den Personal Computern als solchen. Da spielen noch viele mit Windows 7 rum. Also ich glaube, so jeder wie er will und wie es passt, aber wenn es geht und soweit es möglich ist, Open Source. Ist auch eine Geldfrage.
Teilweise sind die Bundestagsserver Open Source, die SPD-Fraktion nutzt es auch. Wie es bei der Partei ist, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Gibt es da irgendwie Vorgaben oder so oder einen Beschluss, dass man das bevorzugen würde bei gleicher Eignung oder so in den Parteien?
Also in der Fraktion, ich bin Bundestagsabgeordneter sozusagen, ich habe in der Partei da wenig Einblicke, das ist ja die Trennung immer, ja. Und ich weiß, dass wir in der Fraktion uns bewusst entschieden haben, auf Open Source zu setzen. Mhm.
Also Vorgaben des Deutschen Bundestages sind da ziemlich radikal. Zum Beispiel als Client-Rechner dürfen wir im Moment nur Windows einsetzen. Deswegen nutze ich die so gut wie nicht, die Rechner, sondern habe halt mein eigenes Netzwerk da aufgebaut. Jetzt bei den Servern im Bundestag bin ich auch darauf angewiesen, was die mir vorstellen. Ich habe da keine sozusagen Wünsche zu äußern. In der Partei ist es sehr, sehr unterschiedlich. Im Bereich der Server setzen wir jetzt in Bayern zum Beispiel für den Landesfachausschuss Netzpolitik ausschließlich Open-Source-Server ein, weil ich die auch selber administriere. Und wie das in anderen Teilen der Partei ist, weiß ich nicht. Das wird wahrscheinlich relativ gemischt sein.
Ja, die Trennung Parteifraktion wurde schon angesprochen. In der Fraktion haben wir momentan eine Debilien, beziehungsweise mehrere. Wir verwenden Scalable Open Groupware, Sogo, für Calendaring, Webmail-Interface etc. Das Ganze hängt an einem PostgreSQL, da läuft ein LDAP. Dann haben wir eine Redmine-Installation, die hängt auch am LDAP. Das Redmine benutzen wir als Ticketsystem, Wiki, Dokumentenablage, Doodle etc., um quasi eine elektronische Fraktion herzustellen, wo alle Vorgänge dann in Form von Ticket-Queues abgebildet werden. Das geschieht so nicht in Schleswig-Holstein, schon im Saarland, NRW hat es auch, die BVVen arbeiten daran, also die Bezirksverordnetenversammlungsfraktionen machen das auch. Auf der Landesebene betreiben wir, also auf Landespartei betreiben wir zwei Hetzner-Server. Der eine Hetzner-Server ist dedicated für Liquid Feedback, und zwar die Landesinstanzen, die Instanz für Österreich, Schweiz, Brasilien und diverse andere Länder, in denen die Piratenpartei Liquid Feedback einsetzt. Der andere Server läuft mit OpenVZ als Virtualisierungslösung. Da laufen Geschichten wie das Block, einen Pentabath und was man so alles braucht, Streaming-Server. Die Bundes-IT so,
also
betreibt
groß,
wiederum...
großflächig sozusagen, bevor ich jetzt noch
die Bundes-IT, ich fasse es ein bisschen kürzer, betreibt auch Virtualisierung in größerer Ebene mit einem SAN im Hintergrund. Ja. Da haben wir... Proprietäre, ja. Wir haben OSX-Clients, wir haben Mumble, Telco-Server, Wikimedia-Wiki-Installation, eine Etherpad-Installation.
Ich glaube, es ist sehr, sehr viel und wir könnten wahrscheinlich die halbe Stunde jetzt allein damit füllen. Ich habe es soweit verstanden, dass also die Piraten sehr Wert drauf legen, freie Software einzusetzen. Und du man muss dazu sagen, Alexander ist Gründungsmitglied von LX.de und deswegen habe ich vorhin gesagt, wir haben einen Administrator hier auf der Bühne. Deswegen bist du also recht verwurzelt auch da drin. Ist das, was sagst du als Aktivist dazu, ist das, spiegelt sich das in der Realität auch wieder, also in den Parteien? Also ich finde, dass die Einsatzbereitschaft eben für Open Source da nicht so groß ist, wie sie sein könnte eigentlich.
Ja, also da hatten wir mal vor 10 Jahren mehr Hoffnungen, dass Open Source quasi in die Politik einzieht. Das ist ja im Nachhinein ein bisschen ernüchternd. Selbst der Bundestag ist ja bei seinen Mail-Servern jetzt wieder zurückgegangen zu Windows. Seitdem tauchen auch die ganze Zeit Probleme auf. Also es vergeht ja kein Monat, wo der Bundestag keine E-Mail-Probleme hat und die dann alle auf Fax wieder angewiesen sind. Aber im Endeffekt Also so weit wie jetzt, bis auf, sagen wir mal, die Piratenflotte, waren wir auch schon vor 5 Jahren.
Aber ist es nicht eigentlich so, also viele Leute sagen ja, Open Source ist das, sei das bessere Modell. Also wenn ich mir anschaue, jetzt auch in Behörden, im Public Sector überhaupt, wir haben Erfolgsgeschichten jetzt hier auf dem Linux-Tag auch gesehen. Also eine große Erfolgsgeschichte ist München, wo der Ude, okay, seine Gegner sagen, natürlich, das macht er jetzt, weil Wahlkampf ist, aber es ist nun mal, die Zahlen sprechen für sich, die Zahlen stehen einfach da, dass es billiger ist, dass sie weniger Fehler haben, weniger Probleme und, obwohl sie noch nicht fertig sind eigentlich, was normal genau umgekehrt ist, was jeder weiß, der mal eine Migration gemacht hat. Wir haben Treuchtlingen, Schwäbisch Hall, das sind auch so Aushängeschilder, okay, wir haben Freiburg, wo das in die andere Richtung ging. Sollte man das im Public Sector erzwingen, Lars, vielleicht? Also macht es Sinn im öffentlichen, oder gib mal an, Lars. Also macht es Sinn, im öffentlichen Sektor das zu erzwingen, Open Source einzuführen?
Nee, erzwingen würde ich es nicht, aber sagen, also es wird ja auch Thema in der Enquete-Kommission im Deutschen Bundestag, der ja 3 von uns angehören, Markus als Sachverständiger, auch noch eine Projektgruppe geben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir, Markus hat es gerade angedeutet, sozusagen auch drüber reden müssen, wie wir erstmal gleiche Bedingungen, Wettbewerbsbedingungen auch schaffen müssen, die haben wir nicht. Und dann kommen wir vor allem dazu, dass Politik auch eine lenkende Funktion hat. Also der Staat ist ja auch Nachfrager, gibt ziemlich viel aus für den ganzen Bereich. Und wenn man dann solche Prozesse wie jetzt im Auswärtigen Amt eben hat, dann ist das ja auch kein Zeichen in die Gesellschaft rein. Und deswegen finde ich schon, dass man neben den gleichen Bedingungen auch drüber nachdenken muss, welche Rolle der Staat als Nachfrage einnimmt, welcher Verantwortung wir nachkommen und ob man nicht vielleicht sogar gezielt Förderung auch sozusagen für Open Source schaffen kann, um Anreize zu setzen. Ich würde aber nie sagen, dass der Staat zwingen muss an dieser Stelle oder verpflichten muss.
Ich habe dir die Frage gestellt, weil zum einen ein Leser vom Linux-Magazin konkret gefragt hat, ob man das nicht in den Schulen zumindest erzwingen solle. Und du hast eben auf deiner Webseite so Zitate wie, wir wollen, also dass du dich innerhalb der SPD auch für ein wissenschafts- und bildungsfreundliches Internet und ein freies, gerechtes, solidarisches Web einsetzt. Das, glaube ich, war mit dem Björn Böning zusammen. Und wie gesagt, die Frage wäre eben, also ob man es in Schulen erzwingen soll, hat ein Leser von uns gefragt.
Nee, nochmal, ich finde erzwingen ist überhaupt das Falsche. Ja, wir müssen überzeugen an der Stelle. Und auch wenn ich jetzt mich vorhin nicht gemeldet habe, weil sagen als Netzpolitiker muss man sich ja politisch auch mit Dingen auseinandersetzen, sehe ich bei Open Source eben wahnsinnige Vorteile für Vielfalt, für Innovationsfreudigkeit, für Sicherheit, für all diese Dinge. Und deswegen bin ich überzeugt, dass es das Bessere ist, und dann geht es aber nicht um Zwingen, sondern um Wettbewerbsbedingungen, die gerecht sind, um Anreize, um Förderung, und dann, glaube ich, wird sich am Ende auch immer die bessere Qualität durchsetzen. Wenn der Staat aber verpflichtend was vorgibt, dann ist das, glaube ich, immer zum Scheitern verurteilt.
Magst du das Mikro gleich mal an Jimmy weitergeben? Geht das nicht alles noch viel weiter? Also als jetzt rein die Frage, ob wir jetzt den Wert von Open Source kann man ja eigentlich auch. Also Open Source ist ja an sich ein gewisser Mehrwert, weil die Software frei verfügbar ist und auch andere von den eigenen Weiterentwicklungen profitieren können. Aber das geht doch eigentlich noch viel weiter. Wir haben doch hier, was auch die Piraten reinbringen, eben, wir haben ja Open Data, Open Standards, Open Minds, offene Plattformen, die wir eigentlich, denke ich mal, wo es Sinn machen würde, die aus staatlicher Sicht hier zu unterstützen.
Unterstützen.
Also im Sinne von der Freiheit, die ja auch deine Partei im Namen trägt.
Unterstützen, ja. Aber erzwingen, da bin ich mit Lars einer Meinung, nein. Sondern da muss natürlich die Qualität auch entscheiden und auch ein Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben das bei Linux gesehen. Ich komme ja aus der Nähe von München und ich habe das ja auch damals stark unterstützt, dass auch meine Fraktion, die FDP-Fraktion im Stadtrat, das unterstützt. Und das hat sie ja dann auch. Und bin sehr froh, auch wenn das nicht immer ganz glatt gelaufen ist, aber dass das eine Erfolgsgeschichte ist, das bin ich echt froh drum. Wie können wir das weitertreiben? Wir haben zum Beispiel in der Projektgruppe Medienkompetenz der Enquete-Kommission Internet und digitale Gesellschaft eine ganz klare Forderung gestellt, nämlich dass jede Schülerin, jeder Schüler in Deutschland ein Laptop, wir haben es dann später Internetzugangsgerät umdefiniert, bekommt und dabei ja, insbesondere freie Software und übrigens auch freie Hardware, ja, besondere Aufmerksamkeit bekommen soll. Also wir haben das ja nicht mal auf freie Software beschränkt. Das war das eine. Das zweite, jetzt die Projektgruppe Open Standards und freie Software, Open Source, ja, wir sind gerade noch am Überlegen, wie wir sie nennen wollen, wird sich ja intensiv mit dem ganzen Themenkomplex auseinandersetzen. Die Projektgruppe wird im Juni, ich glaube am 11. Juni konstituiert. Ich werde ihr vorsitzen und ich nehme an, dass Markus da auch drin sitzen wird.
Das ist ja auch offen, glaube ich, für
die wird,
Beteiligung
die wird,
aus der
Open genau, Source werden, oder aus der genau, wir werden natürlich eine solche Projektgruppe natürlich auch möglichst offen tagen lassen und natürlich auch hoffen, dass möglichst viele von euch sich an der Diskussion beteiligen. Wir werden einen Großteil der Diskussion öffentlich führen. Ich werde schauen, dass wir möglichst viel live streamen können. Das ist mal ein bisschen ein kleines Ressourcenproblem im Deutschen Bundestag, aber das kriegen wir dann vielleicht einfach so hin, dass wir das selber organisieren mit dem Livestream. Also da sind wir relativ offen, Verhältnis für den Deutschen Bundestag sehr offen. Und ich würde mich freuen, wenn sich möglichst viele dann auch an der Debatte dort beteiligen.
Mal an den Stefan Gelper. Wie wollen die Grünen daran? Also es ist doch auch sicher im Sinne von der Nachhaltigkeit, sich auf offene, freie Standards zu konzentrieren oder die zumindest, wenn schon nicht zu erzwingen, die zu forcieren oder die zu befördern oder zu unterstützen, nehme ich mal an, oder? Müsste den Grünen doch eigentlich gut ins Konzept passen.
Das passt uns sehr gut ins Konzept, genau. Ich würde auch ein bisschen weitergehen. Ich glaube, wenn man so eine Verwaltung mal erlebt hat, ist es mit unterstützen oder fördern oder gut finden eben nicht getan. In der Tat, man muss es vielfach erzwingen, man muss Richtlinien vorgeben, dass halt Hardware angeschafft wird, die Open Source fähig ist. Man muss bei der Software darauf achten, dass genau dieses Produkt und nicht halt 10 andere angeschafft werden. Man muss die Interoperabilität beachten und so weiter und so fort. Weil ansonsten sitzen wir in 10 Jahren hier wieder und gucken, dass im Millimeterbereich was passiert ist. Deswegen ist es quasi einfach notwendig, da Druck reinzugeben, weil eine Verwaltung bewegt sich erkenntnisgemäß nur, wenn Druck da ist. Es ist im Abgeordnetenhaus nicht anders wie im Bundestag, sonst gibt es immer wieder diese Rückfälle auf Windows und Co. Deswegen jetzt quasi zu sagen, wir finden das alles gut und dann wird das von alleine, das ist nicht der richtige Weg.
Vielleicht mal, genau, Alexander?
Ja, genauso wie der Stefan Gelbhaar bin ich da auch im Ausschuss für digitale Verwaltung, Datenschutz, Informationstechnik und daher im Ausschuss für digitale Verwaltung, Datenschutz, Informationstechnik, deshalb sind wir ziemlich nah dran an der bitteren Realität. Wir müssen auch da unterscheiden zwischen der Open-Data-Geschichte und dem Einsatz von Open-Source. Da gibt es die kleinen Plattformen, da ist eine ganze Menge möglich. Da wird aufgrund von Personalratsentscheidungen und Ähnlichem immer noch ein altes Windows mitgeliefert, aber eine neue Lizenz gekauft. Das ist für mich persönlich immer wieder der große Moment der Facialpalmierung. Auf der anderen Seite, bei den Fachverfahren hatten wir jetzt gerade sowas, da ist dann mal kurz irgendwas mit Siemens gescheitert, 40 Millionen Euro und da muss dann mit unheimlich viel Geld und irgendwelchen Leuten weitergearbeitet werden. Ich kann mir vorstellen, dass wir nicht nur in dem Fall, wo es klappt, sondern in dem Fall, wo es failt, eine ganze Menge Geld sparen können, weil der Source da ist und weil man hoffentlich es ransetzen kann. Andererseits ist natürlich die Frage, wie weit man sich in den Code einarbeiten will und wie der Code aussieht. Bei der Open Data, Open Standards Geschichte, da bereiten so ein paar Leute ein Transparenzgesetz vor. Da gibt es auch die Open Data Agenda des Landes Berlins und die sagt irgendwie, das muss frei sein. Das muss raus, wenn es nicht irgendwie anders geht, wenn da nicht irgendwelche Sachen geschützt werden und geschwärzt werden müssen, müssen die Daten raus. Maschinenlesbar unter einer anderen anständigen Lizenz mit einem anständigen Interface, damit Leute damit Dinge tun können. Und in den Staaten hat sich bereits gezeigt, dass der größte Nehmer von Open Data tatsächlich die Verwaltung selbst ist, die sich damit jede Menge überflüssige Dienstwege spart. Das heißt, wenn diese ganzen Daten offen sind, dann kann auch ein Teil der Verwaltung mit den Daten der anderen arbeiten, ohne dass sie da viel Papierkram haben. Da ist dann nämlich viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Da muss man auch mit Druck arbeiten und da muss man auch mit den Vorgaben, die man als Gesetzgeber machen kann, arbeiten, um da dieses neue Denken, um diese Ängste auch mal zu überwinden. Denn in den meisten Fällen bringt es dann doch tatsächlich den Leuten, die dazu gezwungen werden müssen, mehr als den Leuten außerhalb der Verwaltung. Das weiß die Verwaltung aber noch nicht. Ja, Markus?
Also ich bin auch ja ein Fan von erzwingen und dann überzeugen. Also München hat das gezeigt, das ist der optimale Weg. Das war eine politische Entscheidung, die dann auch durchgezogen wurde. Auswärtige Amt war auch erstmal eine politische Entscheidung, die wurde aber dann irgendwann zurückgenommen, als der politische Halt nicht mehr da war, weil Regierungswechsel und Austausch von entscheidenden Personen. Und es ist ja auch wahrscheinlich kein Wunder, dass ausgerechnet die Behörde mit dem meisten IT-Wissen und dem meisten IT-Sicherheitswissen mehr als alle anderen auf freie Software setzt, nämlich das BSI. Und ich hoffe, dass das BSI weiterhin seine Signalwirkung oder seinen Leuchtturmcharakter haben wird und mehr andere davon überzeugen wird, auf freie Software, auf offene Standards umzusteigen, weil die Argumente muss man hier nicht nochmal wiederholen, die kennen ja alle. Auf deine Eingangsfrage, die du eben gestellt hast, was müssen wir mit den Schulen machen? Jimmy hat da schon angesprochen, natürlich macht es Sinn und sollte man auch fordern, freie Software, freie Hardware an alle Kinder zu vergeben. Aber ich glaube, wichtig ist auch noch die Ausbildung daran. Selbstverständlich sollte freie Software zum Lerngegenstand werden. So, ne? Also im Moment und ist die Situation in den Schulen eigentlich, dass alle am Monopol weiter trainiert werden. Also unsere ganzen Schulen schicken oder schubsen so Windows-Klicker hinaus in die Arbeitswelt und deswegen wird dieses Monopol weiter verfestigt. Die lernen nicht, wie eine Textverarbeitung funktioniert, sondern die lernen die Tastenkombination von Microsoft Word. Und dafür sind Schulen nicht da, sie quasi, also die Schüler weiterhin ans Monopol zu binden mit all den gesellschaftlichen Nachwirkungen.
Lässt sich der gesellschaftliche Wert, ich habe es vorhin schon mal kurz angesprochen, von Open Source Software, diese Wiederverwendbarkeit, dass man das Rad nicht immer neu erfinden muss und, lässt sich das in irgendeiner Form in Ausschreibungen berücksichtigen oder zumindest durch sanften Druck oder durch eine Verordnung oder so definieren, dass es in Ausschreibungen berücksichtigt werden soll? Das ist auch eine Frage, die die Leser an uns gestellt haben.
Ja klar, also das kann man auch in jede Ausschreibung reinschreiben. Da kann man das Ausschreibungsgesetz natürlich auch nochmal ändern in die Richtung, dass freie Software selbstverständlich als Default sein sollte. Und wenn man keine freie Software findet, die ein Problem lösen kann, dann kann man über proprietäre Alternativen nachdenken.
Jimmy, wollte auch was dazu sagen?
Ich kann mich dem grundsätzlich anschließen.
Das wäre natürlich wünschenswert, nur in unserem Ausschreibungsrecht ist festgelegt, dass das billigste Angebot genommen werden muss. Und das dann zu beweisen, und da muss der Beweis eben geführt werden, dass Open Source wirklich die billigere Lösung ist, das ist oft für diejenigen, die sich noch nicht so intensiv beschäftigt haben, wie zum Beispiel in kommunalen Ausschreibungen, nicht ganz so einfach. Ja, da sitzen dann natürlich ein paar Gemeinderäte dabei, die nicht wissen, ob das wirklich jetzt billiger ist oder günstiger ist, weil ihnen das Wissen darüber fehlt. Und das macht die Sache etwas schwierig, sozusagen auch auf kommunaler Ebene Open-Source-Lösungen durchzusetzen im Moment. Ich kenne das aus meiner eigenen Gemeinde ganz gut.
Also Jimmy hat den Status quo beschrieben, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass ich sehr wohl der Meinung bin, wir müssen auch in der Enquete-Kommission gucken, wie wir Anreize schaffen können. Ja, und da solche Ausschreibungsverfahren sind ja auch im politischen Prozess entstanden und deswegen kann man sie überarbeiten. Wir fordern ja auch soziale Standards da reinzunehmen. Und insofern, finde ich, müssen die Anreize da sein. Und ich will eine Sache, damit da kein Konflikt aufkommt. Ich habe vorhin gesagt, nicht erzwingen, sondern überzeugen. Aber klar ist natürlich, wenn eine Verwaltung sich politisch entschieden hat, wir steigen um, dann muss das auch sozusagen durchgeboxt werden an der Stelle. Und dann müssen da auch die Beharrungskräfte, die es gibt, dann notfalls auch gezwungen werden, dass sie jetzt mitarbeiten. Also das, da will ich nicht, dass dann Widerspruch aufkommt. Ich glaube nur, es gibt viele gute Argumente, mit denen man noch überzeugen kann.
Gibt es da in den Parteien unterschiedliche Meinungen dazu? Also auch bei den Grünen oder so? Also wir haben jetzt euch hier sitzen und ich weiß jetzt, dass ihr in manchen Bereichen andere Meinungen vielleicht habt als die Partei oder als andere Menschen in den Parteien. Also gibt es da Streit auch drüber oder so? Also auf gut Deutsch gibt's, man weiß, dass Firmen wie Microsoft oder so Lobbyismus betreiben beziehungsweise Mitarbeiter bezahlen dafür, dass sie sich um Politiker kümmern und anrufen. Das ist mir mal gesagt worden im Umfeld von München auch, von einem Bürgermeister rund um München, der eben da von antelefoniert wurde oder sowas, als rauskam, dass seine Gemeinde wechseln wolle oder so. Sowas passiert halt aus der Open-Source-Community nicht faktisch.
Also ich kann jetzt wiederum nur für die Berliner Fraktion sprechen. Da haben wir zum Beispiel einen Auflagenbeschluss für den Haushalt formuliert, wo wir ganz klar gesagt haben, dass wir da eine Umstellung auf Open Source haben wollen. Und wie wir es auch haben wollen, haben es detailliert beschrieben. Haben dafür auch ein wunderbares Lob der Open Source Business Allianz bekommen, brieflich. Wobei ich mal nicht weiß, ob das so schlau ist, weil der Senat liest ja mit. Und gegen den richtete sich ja der Antrag. Und deswegen, dieser Auflagenbeschluss ist jetzt natürlich nicht irgendwie geheim gefasst worden, sondern der ist der Fraktion ja mitgeteilt worden und da gab es überhaupt keine negativen Feedbacks. Es mag sicherlich immer einzelne Abgeordnete geben, die ihr Windows noch lieben oder so, aber quasi die politische Stoßrichtung, da heißt Einigkeit bei uns.
Wie ist es bei der SPD und bei der FDP? Ist es da so, dass also Microsoft regelmäßig auf der Matte steht und versucht Einfluss auszuüben, während aus der Open-Source-Community keine solchen, ich nenne es jetzt mal Beratungstelefonate oder sowas kommen? Gibt es das überhaupt oder ist es ein Märchen? Ich glaube, Helmut Schmidt oder so hat mal gesagt, solche Telefonate oder solche Einflussnahmen kennt er gar nicht. Das war, glaube ich, aber in der Energiepolitik. Ich weiß nicht, gibt es diese Einflussnahme, gibt es diese Versuche?
Nee, es gibt Gespräche. Mhm. Ja, aber ich kann mich jetzt hier nicht hinstellen und sagen, ich rede nicht mit Microsoft oder ich rede nicht mit anderen. Ja, auf meiner Homepage kann man nachverfolgen, mit wem ich mich treffe und zu welchen Themen ich mit ihnen rede. Ich kann aber sagen, dass ich mit Microsoft über das Thema Open Source und ob das irgendwo angewendet werden soll und ob die nicht wollen, dass das passiert, da haben wir noch nie drüber geredet. Ja, so. Also, aber ich meine natürlich, ist das ein Thema, wo es auch in der SPD-Fraktion, die ja nicht mehr ganz so groß ist, aber wo es sicherlich welche gibt, die dann eher sagen, naja, ich arbeite lieber mit Microsoft, und andere, die sagen so, aber es ist eher das Problem, ehrlich gesagt, dass sich zu wenig Abgeordnete überhaupt für dieses Thema interessieren. Ne?
Ja, also ich rede ja mit allen, ich rede ja auch mit dir, ne? Und auch mit Initiativen aus dem Open-Source-Bereich, sogar intensiv natürlich, auf den verschiedensten Veranstaltungen. Ich bin ja selber relativ aktiv auch in dem Metier unterwegs, in meinem richtigen Leben. Als Unternehmer entwickeln wir hauptsächlich auf Open-Source-Basis. Ich sehe das als symbiotisches Miteinander. Natürlich rede ich auch mit Microsoft. Die haben ja sogar einen Stand hier. Ne? Also es wäre ja blöd, wenn ich den als einzigen auslassen würde. Das ist das eine. Das zweite ist, dass Microsoft in meinem Wahlkreis sitzt. Nicht? Mein Wahlkreis ist München-Land und Unterschleißheim gehört dazu. Natürlich besuche ich die hin und wieder, genauso wie ich die anderen Firmen, die dort sitzen, besuche und mit denen intensiv rede. Aber ich glaube, dass ich halte nichts davon, da immer so eine Art Krieg herbei zu zitieren. Wir müssen für faire Bedingungen sorgen. Aber dann ein faires Miteinander anstatt ein kriegerisches Gegeneinander, das halte ich für den richtigen Weg, weil jede Software, die entwickelt wird, sei sie nun Open Source oder sei sie proprietär, aus welchen Gründen auch immer, und Closed Source, hat ein Businessmodell dahinter, was für denjenigen, der das macht, anscheinend Sinn macht. Und dann sollen sie das doch machen. Ich finde das gut. Ich sehe da keinen so religiösen Krieg dahinter.
Ja, also seitdem ich in diesem Abgeordnetenhaus sitze, kommen große Mengen an Post von Veranstaltungen rein, wo alle möglichen Leute mit uns reden wollen. Das ist etwas irritierend. Ich muss das auch irgendwie mal veröffentlichen. Wir jagen das alles durch so einen Scanner. Und ja, Microsoft möchte ihre Bildungscloud verkaufen. Und ich war tatsächlich mal auf so einer Veranstaltung, das war grotesk. Müssen dann nochmal den Menschen irgendwie aus dem Bildungsbereich rannehmen. Das ist immer dieser Versuch, diese Varianz zwischen Fazialpalmieren und sie jetzt inhaltlich zerlegen oder sie einfach in Ruhe lassen. Ich finde es aber viel bestürzender, dass es tatsächlich Leute gibt, andere Abgeordnete, die da hingehen und das glauben, was die da sagen. Gegebenenfalls sogar in Betracht ziehen, da Geld auszugeben. Ja, wir werden ständig eingeladen, dann gibt es irgendwie zu E-Government im 7. Stock vom Hilton in einer kleinen vertrauten Runde Gespräche, die angeboten werden, und dann wird hier angeboten und dann wird A angeboten, und plötzlich sprechen unheimlich viele Leute mit einem, die sich dafür noch nie interessiert hatten, als wir noch nicht in diesem Parlament waren. Also es ist durchaus erstaunlich. Das ist jetzt in meinem Redmine irgendwie ein großer Ordner und das muss demnächst irgendwie mal offen gemacht werden, aber ich komme gerade nicht dazu. Und wie gesagt, es wird mir, ich will nicht sagen Angst und Panik, aber ich finde es grauselig, wenn da Leute ohne IT-Wissen und ohne Kenntnis, wie das alles funktioniert, irgendwie zu solchen Veranstaltungen gehen und daraus möglicherweise irgendwelche Entscheidungen ableiten.
Ich springe jetzt mal zwischen zwei, drei Themen, weil ich möchte auch, das war auch ein Wunsch von unseren Lesern, dem Publikum hier im Saal die Möglichkeit auch geben, Fragen zu stellen. Deswegen mache ich jetzt noch zwei, drei Fragen, dann können Sie sich schon auf was gefasst machen oder können Sie Fragen stellen. Und zwar, wir haben jetzt gerade, das ist ja auch ein Thema, diese Lobbyismus, Einflussnahme ist ja auch ein Thema, das ein bisschen mit einer Neutralität zu tun hat. Und da hast du, Markus, jetzt eben vor kurzem einen bemerkenswerten Artikel geschrieben auf Netzpolitik.org, glaube ich, war es, eben wo du schreibst, dass das Thema Netzneutralität, also über das Thema Netzneutralität, also die Gleichberechtigung von Datenströmen, Datenfluss im Internet. Und du hast ja geschrieben, die Netzneutralität wird ohnehin permanent verletzt von Providern, von Dienstleistern. Das heißt quasi, Fakt ist heute, eine Netzneutralität ist nicht gegeben. Habe ich dich da richtig verstanden in dem Artikel?
Nein, aber auch nur, weil André Meister, mein Mitarbeiter, den geschrieben hat. Ah. Aber ansonsten, ja, da gibt es so zwei unterschiedliche Glaubensrichtungen. Also die Bundesregierung glaubt, dass wir Netzneutralität haben. Wissenschaftler und wir glauben, dass wir keine Netzneutralität haben. Und dieser Artikel von gestern basiert auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die haben einfach mal weltweit bei verschiedensten Providern untersucht, wer drosselt Peer-to-Peer, also BitTorrent und so weiter. Und haben halt festgestellt, in Deutschland drosselt beispielsweise Kabel Deutschland, vor allen Dingen zu bestimmten Stunden einfach mal Peer-to-Peer, obwohl sie das nicht so explizit draufschreiben. Und das ist meiner Meinung nach und meiner Meinung vieler anderen ein Problem. Da hatten wir auch in der Enquete-Kommission einen kleinen Dissens, der genau an einer Stimme sozusagen Unterschied gescheitert ist. Und das sind halt so die Netzneutralitätsglaubenskriege im Moment.
Ich nehme an, die Piraten sind sehr stark für Netzneutralität, richtig?
Ja, das ist keine Frage. Das ist
ziemlich bekannt, ne?
Wobei genau, welches ist die Netzneutralität und wie geht man damit um? Momentan haben wir noch Massive Overprovisioning. Das wird dann auch weniger. Man kann immer wieder neue Transceiver in die Enden der Fasern aufstecken. Dann haben wir mehr Bandbreite. Ich kenne es dann aus der Praxis, wenn man Freifunk-Uplink-Gateways betreibt, dann kann man das nicht ohne Shaping machen. Dann kann man aber auch wiederum Mechanismen anwenden, die transparent sind. Wir schaffen das damit, irgendwie ziemlich viele User über ziemlich enge Dinger zu schaffen, aber da shapen wir nach Paketgröße. Man kann Netzneutralität formell haben, ohne sie wirklich zu haben, indem man einfach entsprechend fürs Peering betreibt. Nun kannst du einem Provider wiederum nicht vorschreiben, wie er zu peeren hat. Und wenn ich als Telekom sage, ich peere mit dem nicht, dann ist der Dienst halt entsprechend schlecht angeboten. Also das ist ein Thema, wo klar ist, dass wir das brauchen, dass wir wieder Netzneutralität brauchen, dass wir da irgendwo auch ganz klare, immer wieder dieses Transparenzthema. Wenn du Internet verkaufen willst, dann verkaufst du Internet und wenn du etwas Gedrosseltes verkaufen willst, dann schreib gedrosselt drauf. Die Zukunft wird noch viel härter. Da kommt OpenIMS und IMS, das Internet Multimedia Subsystem, was auch federführend bei Fraunhofer Focus mitentwickelt wurde. Und da ist das Shaping Teil des Ganzen, da ist die Netzneutralität quasi überhaupt nicht mehr vorgesehen. Und da ist dann die Frage, wie wir das mit den gesetzlichen Regelungen machen. Auf der anderen Seite haben wir ein ganz anderes Problem. Dadurch, dass wir sowas zulassen, schaffen wir wirtschaftliche Anreize, um eine Technologie zu entwickeln, die verwendet wird in Syrien, im Iran und in anderen Ländern, um dort ganz massiv Zensur zu betreiben. Wir finanzieren diese Entwicklung mit, dadurch, dass wir nicht gegen diese Sachen vorgehen, indem wir nicht sagen, diese Technologien dürfen auf diese Art und Weise nicht angewendet werden. Und das heißt, wir sind auf diese Art und Weise auch mitverantwortlich, wenn woanders Meinungsfreiheit unterdrückt wird. Und das ist ein Aspekt, der wirtschaftliche Aspekt und der, wie wird Geld in welche Richtung gelenkt, Aspekt, der in dieser Diskussion leider quasi nicht vorkommt.
Gibt's gleich mal dem Jimmy, der hat gerade ganz heftig die Stirn gerunzelt. Ja, ich glaube, also, du teilst es nicht.
Wir haben das Thema Netzneutralität ja in der Enquete-Kommission, ich glaube, 9 Monate lang wirklich ausführlich diskutiert, bis 6 Stunden jeden Montag. Ich glaube, also da gab's, der Dissens zwischen uns ist ja verhältnismäßig überschaubar, ja. Der dreht sich ja darum, erstens mal in der Begriffsdefinition, was ist denn genau Netzneutralität? Es gibt ja sozusagen gute Verletzungen und schlechte Verletzungen von Netzneutralität. Traffic Shaping wurde ja gerade schon angesprochen. Jeder macht das, der eine Fritzbox zu Hause stehen hat, verletzt ja die Netzneutralität, weil da natürlich Voice-over-IP-Traffic immer bevorzugt wird. Und das ist ja auch gut so, das will man ja auch. Und dass das im Netz weiterhin auch weiter bevorzugt wird, finde ich, ist ja auch schlau, weil sonst funktioniert es nämlich nicht richtig. Also Netzwerkmanagement macht jeder Provider, um sozusagen optimal seinen Verkehr seine vorhandene Bandbreite auszunutzen. Also auch hier gehe ich nicht davon aus, dass da irgendjemand ernsthaft was dagegen haben kann, wenn es sich für alle schneller anfühlt und faktisch sozusagen nicht zum Nachteil der User dran rum manipuliert wird. Und das ist ja das Problem. Und da die klare Abgrenzung zu finden. Und das wäre jetzt zum Beispiel beim Ausbremsen von Peer-to-Peer-Traffic natürlich der Fall. Aber bisher sind diese Eingriffe in Deutschland, bis auf diese Ausnahme, die du gerade erwähnt hast, verhältnismäßig überschaubar, beziehungsweise haben sie sich relativ schnell geregelt. Ich weiß, dass das in anderen Ländern anders ist. Ist mir sehr wohl klar und bewusst. Aber die Frage ist, wie man sowas gesetzlich in den Griff bekommen kann. Ein Problem, was in Deutschland, sagen wir mal, sich fast immer bis jetzt durch den Markt reguliert hat, das hat es in der Vergangenheit. Erstens, zweitens, von der, wir haben ja in der Novelle auch der Bundesnetzagentur die Möglichkeit gegeben, dort relativ drastisch und schnell einzugreifen. Ich glaube, dass das bis jetzt ausreichend ist. Das hat in der Vergangenheit jedenfalls immer funktioniert. Und ich bin ja auch niemand, der sagt, ich würde in letzter Instanz von der gesetzlichen Regelung zurückschrecken. Das Problem ist, ein solches Gesetz müsste verhältnismäßig fein granuliert, auch technisch formuliert werden. Und mir fehlt bis jetzt momentan noch eine wirklich funktionierende Idee für ein Gesetz, das so funktionieren könnte. Ich habe mir das niederländische Gesetz natürlich angeschaut. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das so funktioniert, ob man das so einfach formulieren kann.
Der Markus wollte schnell was dazu sagen.
Ja, Niederlande hast du schon angesprochen. Ich wollte nur noch was anderes sagen. Also nicht nur bei Kabel Deutschland wird Peer-to-Peer im Moment gedrosselt. Wir müssen uns nur mal die AGBs anschauen bei Mobilfunk, Internet. Und das ist gerade auch ein Problem für beispielsweise ehemalige oder jetzige noch Aqua-Kunden. Aqua wurde von Vodafone gekauft, um Geld zu sparen. Wir werden jetzt alle nach LTE rüber geswitcht, von DSL zu LTE. Und da haben sie ganz andere allgemeine Geschäftsbedingungen. Da wird namentlich Voice-over-IP, Instant-Messaging und Peer-to-Peer-Kommunikation in der AGB untersagt. Und sie verkaufen das als Internet und das kann man eigentlich nur noch Kabelfernsehen nennen.
Ja, aber
also, Markus, da sind wir ja einer Meinung. Wir haben ja schon lange, bevor wir in der Enquete waren, darüber gesprochen. Nur wo Internet drin ist, darf auch Internet draufstehen. Da bin ich ja bei dieser Transparenz. Wenn jemand etwas anderes verkauft als Internet, ja, dann muss er das halt auch anders nennen. Da waren wir ja schon vor 3 Jahren einer Meinung.
Ja. Ich meine, das will ich auch nochmal sagen, Jimmy, weil ich glaube, so einfach kann man es sich nicht machen. Es ging im Kern ja bei der Frage Netzneutralität und irgendwie war keiner gegen die Netzneutralität. Es ging um die Frage der gesetzlichen Verankerung. Ja, und die Frage war, will man warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist? Und Markus hat gerade beschrieben, es gibt sagen immer wieder Fälle, die jetzt geprüft werden, wo man sich dann streiten kann. Will man sozusagen auch Nutzern eine rechtliche Handhabe geben und sagen vorzugehen, wenn sie sagen, hier werden ihre Rechte verletzt? Und das habt ihr schlichtweg abgelehnt. Und es gab Anträge in der Enquete, aber ich sage jetzt auch mal von Sozialdemokraten, von Grünen im Deutschen Bundestag, wo ich schon glaube, die waren sehr gut durchdacht und hatten auch sagen ein paar Ideen, wie man Sachen da regeln kann. Und ich kann nicht verstehen, also weil ich glaube, gerade die Netzneutralität steht ja auch für die Innovationsfähigkeit des Netzes. Ja, und dass man an der Stelle sagt, wir lassen das laufen, gucken mal, das muss ich jetzt zugestehen. Ihr habt immer gesagt, wenn wir denn sehen, es läuft aus dem Ruder, dann würden wir gesetzlich auch noch vorgehen. Aber ich bin der Meinung, man muss nicht warten, bis das Kind in den Brunnen gefallen ist. Wir alle wissen, dass es große Interessen gibt, die Netzneutralität einzuschränken.
Die Grünen sind, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, dafür, Netzneutralität gesetzlich zu verankern, oder?
Das könnte ich einfach nur ja sagen, dann wäre das quasi beantwortet. Ja, das sind wir in der Tat. Fühlen uns mit dieser Position auch sehr gut aufgehoben. Ich glaube, das Wesentliche ist fast schon dazu gesagt worden. Ich will noch aber einen Punkt sagen, es ist nicht nur eine Frage des Internets. Des Netzes, ich finde, das geht alle Kommunikationsnetze an. Also ich habe vor kurzem einen Plausch gehabt mit einem Kollegen von Piraten, der mir ganz stolz berichtete, dass man als Abgeordneter wohl sein Handy registrieren lassen kann und dann bevorzugt bedient zu werden, zum Beispiel zu Silvester oder Ähnliches, um dann immer die Netz zu berichten. Er kann sein, dass es Posing war, aber wenn es stimmt, ist es ein interessanter Fakt. Muss ich nochmal nachgehen, ich wusste das noch nicht. Aber auch das ist natürlich eine spannende Frage.
Ich bleib gleich bei dir mit dem Mikro. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die auch eigentlich ein riesengroßes Thema. Okay. Nur noch abschließend, also eine letzte Frage von mir, dann können wir vielleicht zu Fragen aus dem Publikum kommen. Und zwar der Riesenthemenkomplex Urheberrecht, der jetzt gerade auch sehr stark in den Medien ist. Da würde mich mal interessieren von jedem von euch, wo ihr glaubt, wo es hinstrebt. Also die SPD hat, glaube ich, gestern Kulturflatrate eine Absage erteilt. Die Grünen haben das schon, glaube ich, 2008, 2009 im Wahlprogramm gehabt und arbeiten da auch gerade dran. Dann würde mich also von den Piraten, die stehen ja im Ruf, das Urheberrecht global abschaffen zu wollen. Also mich würde einmal interessieren, wo glaubt ihr läuft, worauf läuft's hinaus mit einer Neuregulierung vom Urheberrecht? Und wenn ihr das könnt, würde mich auch interessieren, das ist eine direkte Anfrage von einem Leser von uns auch, ob eine Abschaffung oder eine Neuregulierung oder eine Reduzierung der Ansprüche von den Urhebern oder der Rechte der Urheber nicht irgendwo auch mit der GPL, also der Lizenz, unter der die meiste Open-Source-Software unterliegt, in Konflikt geraten würde. Beziehungsweise ob die GPL nicht abgewertet würde dadurch.
Also um mal die erste Frage vorwegzunehmen. Wir sind da in einem Prozess drin. Man merkt jetzt, dass alle aufwachen. So, insbesondere die Kulturschaffenden sind jetzt mit an Bord. Die hatten das vorher, glaube ich, nicht so richtig auf dem Plan, dass sie das irgendwie betrifft. Die wachen jetzt ganz stark auf, machen im Internet auch viel Alarm für ihre Sache. Das finde ich ehrlich gesagt gut, weil man dadurch mitbekommt, was dort, erstens, wo da der Stand von den Leuten ist, wo die gerade sind. Und zweitens, was die als ihr Interesse sehen, was sie da formulieren. Und damit kommen wir zum ersten Mal dahin, dass man wirklich sagen kann, okay, jetzt haben wir die Urheber und die Nutzerinteressen sind relativ klar formuliert und jetzt kann man da in den Dialog eintreten und da muss der Ausgleich am Ende des Tages rauskommen, wiewohl das halt sau kompliziert ist. Also das kann man.
Kriegt man da die also ich bei den Grünen ist es ja besonders ausgeprägt, der Streit zwischen den Kulturpolitikern und den Netzpolitikern, abgesehen davon, dass das immer sehr, sehr schnell sehr emotional ausgetragen wird, wie kriegt man die unter einen Hut? Also mich würde wirklich interessieren, was ihr schätzt, wo eine Lösung sein könnte für diesen. Ja. Es stehen ja zwei Grundrechte gegeneinander. Das Grundrecht des Urhebers, das verfassungsmäßig verbrieft ist, und auf der anderen Seite auch das Grundrecht, dass wir keine Zensur und andere Sachen über uns ergehen lassen müssen, ne?
Ja, es ist halt ein handfester gesellschaftlicher Konflikt. Letztlich kann man sagen, dass die Konstruktion des Eigentums ein bisschen in Frage gestellt wird, dass man da eine neue Lösung für anbieten muss, weil jedes Eigentum ist ja per se ein geistiges, ne? Es ist ja eine gesellschaftliche Konstruktion. Besitz können wir anfassen, Eigentum ist was im Gesetz steht. So, und da wird jetzt halt dran formuliert und der Ausgleich zwischen den beiden muss irgendwie dahin gehen. Deswegen sind die Grünen, deswegen arbeiten wir an der Kulturflatrate, dass man sagt, okay, wir wollen, dass die Nutzerinnen und Nutzer da so viel wie möglich da einen Zugang zu haben, dass damit umgehen können, das remixen können und so weiter und so fort. Aber wir wollen halt auch, dass die Kulturschaffenden jetzt nicht mit einem Hartz-IV-Satz dann das schaffen, dass alle anderen nutzen können, sondern dass die erstens einen Anreiz haben, da Kultur zu schaffen und zweitens aber auch sagen können, ich tue das in einer gewissen Erwartung, ansonsten müsste ich halt jetzt hier Kellnern gehen oder so, das wollen wir halt nicht. Und das Problem ist dabei nach meiner Einschätzung gar nicht so sehr, das Geld einzusammeln, sondern es dann zielgenau an den Kulturschaffenden zu bringen und zu definieren, wer ist der Kulturschaffende und so weiter und so fort. Das ist ein weites Feld. Dafür haben wir jetzt mit der Bundestagsfraktion nochmal ein Gutachten in Auftrag gegeben, um die rechtlichen Rahmenbedingungen nochmal genau festzuzonen, weil komplex.
Lars, ist das sozial verträglich? Eine Kulturflatrate hat ja SPD, glaube ich, am Montag als nicht sozial verträglich dargestellt, aber das Enteignen von den, also eine Enteignung von den Urhebern ist ja sicher auch nicht das Gelbe vom Ei.
Nein, ich will auch nochmal sagen, weil du hast das sozusagen in der Fragestellung ja an den Kollegen von den Grünen auch gesagt, da stehen sich Interessen gegenüber. Das würde ich komplett in Frage stellen. Also weil ich, also erstmal bin ich auch dankbar, dass sich jetzt viele äußern und ich glaube, jetzt muss man in der Tat versuchen, und das haben wir versucht, die Piraten ja auch jetzt und auch andere, dass man die Debatte versachlicht. Und dann, glaube ich, wird man genug Kreative finden, die sagen, ja, wir wollen sozusagen leben von dem, was wir machen, aber natürlich wollen wir nicht, dass unsere Fans, unsere sozusagen diejenigen, die unsere Werke da anhören, dass die sozusagen flächendeckend überwacht werden. Ja? Und genauso wehre ich mich auch, und das ergeben alle Gespräche gegen diesen elenden Vorwurf der Gratiskultur. Ja? Weil ich schon, frag doch mal 16-Jährige, die geben noch genauso viel Geld für ihre Stars aus, wie das vor 10 Jahren der Fall war. Die machen das vielleicht anders heute, ja, aber trotzdem ist da ja auch ein Interesse, dass diejenigen, die man in der Musik oder sonst wo bewundert, dass man sagt, die sollen vernünftig leben. Und dann muss man diese ganze Urheberrechtsdebatte, glaube ich, ein Stück weit unemotional führen, auch abschichten. Ich glaube, dass sich in diesem ganzen Bereich Geschäftsmodelle einfach auch, da werden sich Dinge regeln in den nächsten Jahren. Wir haben bei der Kulturflat gesagt, dass wir dieses Modell einer verpflichtenden allgemeinen Kulturflatrate ablehnen, aber durchaus auch weiter prüfen wollen. Wir haben ja jetzt Thesen für einen Dialog vorgelegt. Wir haben nicht gesagt, das ist die endgültige Position. Wir haben gesagt, wir müssen schon gucken, wo man auf Pauschalmodelle auch zurückgreifen kann. Also das, für mich ist wichtig in diesem Papier als Netzpolitiker, dass wir eben Sachen wie Three Strike oder Warnhinweismodelle, dass wir die auch ablehnen und ganz klar sagen, wir müssen eigentlich den Weg vergüten statt verbieten gehen an dieser Stelle und müssen gucken, wie wir Kreative auch wirklich in Zeiten des Internets entlohnen können. Und da, glaube ich, eben werden sich auf dem Markt auch Modelle durchsetzen.
Ist das manchmal anstrengend in der Regierung, mit Leuten aus der CDU-CSU-Fraktion bei dem Thema zusammenzuarbeiten?
Naja, ja gut, ich meine, das ist oder? das Kompliment kann ich zurückgeben, denn das ist dieser Dissens geht quer übrigens durch alle Fraktionen. Also gerade auch bei den Grünen gibt es ja also auch eine schwierige Linie mittendrin. Und auch bei der SPD ist das, glaube ich, auch nicht so nur alles eine Meinung, wenn ich. Also das Thema geht quer durch alle Fraktionen. Wir diskutieren das schon eine ganze Weile und auch sehr offen. Die Enquete hat sich ja mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Ich meine, dass wir da so ein bisschen auch eine Chance verpasst haben. Ich wäre ja da einen Schritt weiter gegangen in der Enquete-Kommission. Denn die Geschichte, dass das Urheberrecht sozusagen ein bisschen in Frage gestellt wird. Also ich habe gerade eben mit einer Schulklasse der 10. Klasse diskutiert und habe wie ich das jeder Schulklasse sage, pass mal auf, 99,9% aller 14- bis 26-Jährigen verletzen das Urheberrecht und noch nie ist mir widersprochen worden. Ja. Auch in der Klasse wird dann immer nur umgeschaut, wer ist jetzt 0,1% hier?
Ich bin mir sicher, dass dir hier auch nicht viele widersprechen werden.
Ja, natürlich nicht. Und naja, ist ja schon verjährt, kann ich ja alles erzählen jetzt. aber das
wird aufgezeichnet.
Das Problem ist, das Problem ist ja jetzt nicht erst aufgetaucht in den letzten Wochen und Monaten, sondern das ist ja schon sehr viel älter, auch nicht erst seit der Tonträgerindustrie, was ist denn das schon für ein Name, ja? Sondern das Problem hatten wir ja schon in den 80er Jahren durch die Digitalisierung und später durch die globale Vernetzung. Disketten auf dem Schulhof tauschen hat es damals auch schon gegeben. Ja. Die Probleme hatte die Softwarebranche auch schon sehr viel länger und ist auch damit klar gekommen. Es gibt heute immer noch hervorragende Software-Schmieden in Deutschland und exzellente Computerspiele, auch das gibt es. Also diese ganzen Horrorszenarien, dass das alles vom Markt verschwindet, ist ja alles nicht eingetreten. Ich hätte mir gewünscht, wenn wir der Enquete-Kommission mal eines gewagt hätten, wenn wir feststellen, dass bisherige Geschäftsmodelle, die darauf basieren, dass man sozusagen den physikalischen Träger einer Information handelt, verkauft, verleiht, vermietet, wegschmeißt, im schlimmsten Falle verbrennt, dass die nicht mehr funktionieren. Diese Geschäftsmodelle sind tot. Wenn man diese Tatsache akzeptiert hat, dann kann man sich doch hinsetzen und sagen, lass uns mal alles über Bord schmeißen, was wir über Urheberrecht wissen. Ich weiß, dass das nur eine Idee sein kann. Und dann auf ein weißes Blatt Papier, ja, Ironie der Geschichte, dass die Idee eines perfekten Urheberrechts in der digitalen, global vernetzten Welt schreiben. Nicht, weil ich weiß, dass wir daraus kein Gesetz machen können, ist mir schon klar, aber sozusagen die Idee entwickeln, wie kann es denn in der Zukunft aussehen? Weil wir müssen eine Idee davon entwickeln. Und ich finde es gut, dass jetzt quer durch alle Parteien, quer durch alle gesellschaftlichen Schichten, auch Initiativen, eine so breite Debatte entstanden ist. Ich befürchte nur eins, wir müssen sie nicht nur in Deutschland führen, wir müssen sie weltweit führen. Denn die Rechtsgeschichte, jetzt nehmen wir nur ruhig mal Copyright und Urheberrecht, komplett verschiedene Rechtssysteme. Die werden weltweit natürlich so nicht funktionieren. Wenn wir in Deutschland eine Insellösung schaffen, wunderbar, aber das wird nicht funktionieren. Wir brauchen also einen weltweiten Diskurs darüber, wie gehen wir damit in Zukunft um. Ich habe daran nur eine einzige Forderung. Diejenigen, die schaffen und diejenigen, die konsumieren oder anhören oder was auch immer, ja, die es nutzen, müssen in einen fairen Ausgleich miteinander kommen, sodass jeder seine Rechte hat. Der schafft und der es nutzt. Und das ist zum Beispiel im deutschen Urheberrecht momentan nicht in einem richtigen Ausgleich, sondern da wird hauptsächlich die berücksichtigt, die Rechteinhaber sind. Das sind in den wenigsten Fällen noch die Urheber.
Er ist doch ein kleiner Pirat, oder, in der FDP, wenn ich das jetzt mal so interpretiere. Also in eine ähnliche Richtung geht's ja auch. Also den Piraten wird immer wieder unterstellt, sie wollen das Urheberrecht abschaffen. Dem ist aber nicht so, sondern ihr wollt es reformieren, soweit ich das verstanden habe. Und jetzt gerade sehr aktuell geht ja auch die Debatte in die Richtung, wie will man denn diesen Ausgleich, von dem Jimmy gesprochen hat, an die Urheber bringen? Also seid ihr für eine Kulturflatrate oder seid ihr nur für so Commons-Modelle, wie dieses C3S, das jetzt kam, Cultural Commons Collecting Society, quasi so Crowdfunding-artig, das aufbaut à la GEMA. Naja. Wie sollen nach dem, was sich die Piraten vorstellen, die Urheber entschädigt werden? Sollen sie also überhaupt entschädigt werden?
Komm ich erstmal zu deiner ersten Frage. In dieser ersten Frage hast du suggestiv die Rechte auf Meinungsfreiheit und Zensurfreiheit auf eine Ebene mit dem Urheberrecht gestellt. Das ist völlig unmöglich. Das Urheberrecht ist ein Verbotsrecht, ein Recht, was sicherlich nötig ist, aber es ist mit Grundrechten in keinster Weise vergleichbar. Von daher halte ich es einfach für ziemlich krass, dass du Urheberrecht auf eine Stufe mit unseren Grundrechten stellst. Und daher muss ich mir einfach mal sagen, dem blöde Frage. Dem
würde ich so widersprechen.
Okay. Darf ich kurz sagen,
da kommt man an dem Punkt an, ich weiß, worauf du anspielst, da spielt man auf dem Punkt geistiges Eigentum an.
Ne, das sind Grundrechte sind einfach und Meinungsfreiheit ist ja eine Sache, die Entlohnung von Urheber eine andere und die kannst du halt nicht auf einen Punkt stellen. Wir unsere Grundrechte haben wir hart erkämpft. Wir haben eine ewig lange Debatte in dieser Partei. Wir haben am Anfang mit ziemlich radikalen, undifferenzierten Positionen angefangen. Ich rede häufig von dieser Partei als Partei in dem Sinne, weil wir halt diesen basisdemokratischen Prozess haben und es wirklich entscheidend ist, was diese Menschen in dieser Partei wollen. Wir haben vor 9 Monaten, also auf dem vorletzten Bundesparteitag, interessanterweise 2 konkurrierende Anträge zum Thema Urheberrecht gehabt. Da hat sich die ganz radikale Variante von dem Andreas Popp nicht durchgesetzt, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ansonsten haben wir, ich könnte es jetzt vorlesen, es steht im Netz, wir haben gerade diese schönen 10 Positionen, die Schutzfristen verkürzen, irgendwie die Rechte der Urheber gegenüber den Rechten von Verwertern, Bildungseinrichtung, Archivierung, Privatkopie muss einfach mal definiert werden und so weiter. Also das ist eigentlich schon fast eine konservative Position, die wir da haben. Das ist aber zumindest mal realistisch. Die interessante andere Sache ist, es hat keiner auf die Frage beantwortet, wie eine Urheberrechtsreform sich mit der GPL verträgt. Uns ist ziemlich bekannt, dass es ohne Copyright kein Copyleft geben kann und dass eine Abschaffung des Urheberrechts im Prinzip dazu führt, dass es sowas wie Copyleft und GPL nicht mehr gibt. Das ist grundsätzlich immer Bestandteil der Diskussion und war auch Bestandteil der Diskussion zur aktuellen Position. Und wir fragen uns, wie man Copyleft und GPL bei diesen ganzen Prozessen stärken kann, wie man sowas wie Creative Commons stärken kann und wie gesagt, wie man die Urheber gegenüber den Verwertern stärken kann.
So, meine letzte Frage an Markus, bevor wir an eure Fragen kommen. Also erstmal glaube ich, dass die Einschätzung mit den Grundrechten, teilst du die, dass das eine über dem anderen steht? Ich glaube, das ging eher auf das Thema geistiges Eigentum. Und das ist ja ein Begriff, der ziemlich umstritten ist auf beiden Seiten, aber letzten Endes ist es ja trotzdem etwas, was man den Urhebern wegnehmen müsste für solche Sachen wie Kulturflatrate. Wo glaubst du, geht's dahin?
Also das Eigentum wird immer mit Artikel 14 im Grundgesetz argumentiert. Da steht aber auch Eigentum verpflichtet sozusagen. Und da über diese Eigentum verpflichtet wird wieder die Sozialbindung und damit auch wiederum die Privatkopie und andere Schrankenregelungen, so nennt man das in der Urheberrechtsdebatte, hergeleitet. Also insofern würde ich halt schon sagen, die Meinungsfreiheit steht da schon ein bisschen höher. Aber im Endeffekt ist das halt eine rechtsphilosophische Diskussion, die müssen wir hier nicht führen. Was mich halt so die ganze Zeit wundert, ist halt, dass dieser Kulturkampf dieses Jahr so massiv ausgebrochen ist um das Urheberrecht. Also ich meine, das war ja so ein fahrender Zug, der sich immer weiter beschleunigt hat, aber das hätte man auch schon vor 10 Jahren diskutieren können. Und eigentlich hat man das alles schon vor 13 Jahren mit Napster und so weiter diskutiert. Aber die Politik hat nicht gehandelt. Und sie handelt jetzt eigentlich auch immer noch nicht. Und in diesem Kulturkampf, der eigentlich sich immer weiter radikalisiert, stehen sich dann so 2 Lager gegenüber, die irgendwann zu den Waffen greifen. So, wenn man so das Gefühl hat, da wird jetzt mittlerweile von pogromartigen Zuständen irgendwie geredet, wo man sich nur noch an den Kopf fassen kann und denken kann, Versachlichung, die auch hier gefordert wurde, macht eine ganze Menge Sinn. Was mir so ein bisschen fehlt und was halt auch immer so ein bisschen hin und her geworfen wird, ist halt auf der einen Seite haben wir halt diese, sagen wir mal, Tauschdebatte, die aber auch nicht mehr so das große Problem darstellt, weil nur so 5% der Bevölkerung laut Musikindustrie-Studien überhaupt illegal kopiert. Und darunter fällt alles, was irgendwie auch ein kostenloser Download ist. Also jeder, der eine Linux-Distribution runterlädt, ist in diesen 5% drinne. Also wir haben gar nicht so ein großes Problem anscheinend, wenn 95% laut in Musikindustrie-Studien sich an Gesetze halten. Aber ich hätte mal gerne kurzfristig Regelungen dafür, dass wir halt sehr viele Menschen entkriminalisieren für kulturelle Praktiken, die einfach alle machen. Also wir haben in den USA Fair-Use-Regeln im US-Copyright, die ermöglichen so eine Art Recht auf Remix auf Basis der Meinungsfreiheit in deren Verfassung garantiert. Da darf ich bestimmt...
Auch für Bildungseinrichtungen
und so. Ja, für Bildung, also für Bildungszwecke, für politische Zwecke und so weiter. Da darf ich Sachen machen, wo ich hier in Deutschland sofort eine fette Abmahnung bekomme und mein YouTube-Account gesperrt wird. Erklärt das mal irgendwelchen Jugendlichen, warum bestimmte Praktiken in den USA legal sind, aber hier in Deutschland verboten und das in unseren heutigen Zeiten.
So, jetzt darf ich Sie bitten, wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich einfach. Wir haben mehrere Mikrofone im Saal. ist vielleicht ganz gut, wenn es mehrere Fragen sind, dann ist es gut vielleicht zum, der Herr Klingbeil, glaube ich, muss relativ zügig nach der Veranstaltung weg. Also wer Fragen an den Lars Klingbeil hat, möchte sich beeilen und, oder möglichst früh Handzeichen geben. Ich sehe schon mal hier ein Handzeichen. Vielleicht kommen Sie einfach zu dem Mikro und stellen Ihre Frage.
Wo wir das Thema Grundrechte ja gerade schon etwas angeschnitten haben, würde ich gerne von allen mal die Position zur Vorratsdatenspeicherung hören.
Sagen wir mal, wer dafür ist. Ist noch jemand von den Anwesenden für eine Vorratsdatenspeicherung? Hand hoch. Dann machen wir es jetzt, jetzt, wo wir schon beim Lachen sind, dann machen wir es jetzt. Hat jemand, das sind zwei, wir haben zwei MdBs da, hat einer von euch beiden damals bei der Abstimmung für die Vorratsdatenspeicherung gestimmt?
Echt, da waren wir noch beide keine MdBs.
Okay.
Ja. Nein, die Frage ist ja nicht ohne Grund, wenn jetzt gesagt wird, der von der SPD muss jetzt gleich los. wir diskutieren das und wir haben auf dem letzten Parteitag ja zwei Anträge gehabt. Der eine sagte, keine Vorratsdatenspeicherung. Der andere sagte, wir wollen das jetzt mal weiter diskutieren. Und der mit dem Weiterdiskutieren ist mit 60% angenommen worden. Wir haben jetzt einen Prozess innerhalb der Bundestagsfraktion, der auch weitergeht. Und ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass am Ende auch die SPD sagen wird, wir sind gegen die Vorratsdatenspeicherung.
Und ja, die größte Gefahr besteht ja, also in der finde ich jetzt, wenn falls eine große Koalition käme und die SPD dabei wäre, dann das ist, glaube ich, momentan die größte Gefahr, wenn man jetzt Vorratsdatenspeicherung nicht toll findet, dass die käme, wäre dieses das quasi das Worst-Case-Szenario.
Also ich würde
die FDP verhindert sehr erfolgreich.
Ich würde mich darauf freuen, nach der nächsten Wahl mit den Grünen zu verhandeln und dann können die uns das Thema kaputt machen und dann ist alles gut.
Ja, also meine Haltung zur Vorratsdatenspeicherung ist ja, denke ich mal, relativ offensichtlich, ja. Ich bin da übrigens einer Meinung mit Bosbach und Uhl, ja. Das Quick Freeze Plus Verfahren machen wir auf keinen Fall, mir geht's nämlich schon zu weit. Ja, nee, also die Haltung der FDP ist sehr klar und deutlich. Wir haben insgesamt seit 2005, ich glaube, 7 Parteitagsbeschlüsse und Präsidiumsbeschlüsse, die sich ganz klar gegen Vorratsdatenspeicherung aussprechen. Daran wird auch nicht gerüttelt und da werden wir uns auch nicht bewegen. Ich meine, die jetzige Justizministerin hat ja nun auch gegen die Vorratsdatenspeicherung vor dem Verfassungsgericht geklagt und zwar erfolgreich. Und wir werden das Thema auch ganz klar und deutlich so weiter betreiben. Ich glaube, dass wir momentan im Moment der Garant dafür sind, dass es keine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland gibt. Und des Weiteren gibt es ja nun auch noch ein paar Sachen, wie zum Beispiel die Klage vom EuGH von Irland, ebenso wie die Überarbeitung der Richtlinie. Und drittens gibt es ja auch eine Bestrebung, eine europäische Bürgerinitiative gegen Vorratsdatenspeicherung ins Leben zu rufen. Da sind neben mir viele andere dabei, die daran mitarbeiten und wir schauen, dass wir im Laufe des nächsten Jahres oder in den nächsten 18 Monaten mehr als 1 Million Unterschriften in mindestens 7 verschiedenen europäischen Mitgliedstaaten zusammenbringen, um eine Gesetzesinitiative gegen Vorratsdatenspeicherung auf europäischer Ebene ins Leben zu rufen. Das wäre ein weiterer Weg und dann gibt es ja auch noch ganz aktuell die Aktionen vom CCC, vom AK Vorrat und vom Föbot, ich weiß nicht, wer es heute gelesen hat, zum Geburtstag des Grundgesetzes gegen Vorratsdatenspeicherung. Also ich glaube, dass eine ganze Reihe von Aktivitäten momentan laufen, die das unterstützen und diejenigen auch auf politischer Ebene unterstützen, die sich dagegen aussprechen.
Die Grünen sind ja gegen eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung, aber schließen 3 Strikes oder sowas nicht aus. Richtig? 3 Strikes? Quick Freeze, Entschuldigung.
Ja, ging jetzt
Also Grünen sind ja da fast mit die härtesten jetzt gerade, was die Sache angeht. Also die SPD, wenn ich das richtig interpretiert habe von gestern, die ist zwar noch nicht ganz sicher, aber es gibt starke Trends. Bei den Grünen ist es also Vorratsdatenspeicherung nein, aber Quick Freeze ja.
Da kann ich jetzt, ich persönlich bin sogar nicht für Quick Freeze zu haben, aber in der Tat, die Position ist seit vielen, vielen Jahren, dass wir die Vorratsdatenspeicherung, dass wir da keinen Gewinn drin sehen. Von den Innenleuten gibt es eine Debatte, die aufgemacht wird, man muss das immer alles evaluieren und so weiter, aber die Beschlusslage ist eindeutig, soweit vielleicht. Und es wäre natürlich verheerend, wenn am Ende des Jahres 2013 eine große Koalition im Gegensatz zu dem, was die Mehrheit im Parlament da widerspiegelt, dann doch da zu einer anderen Schlussfolgerung kommt. Das wäre wirklich unschön. Und da muss dann die SPD an der Stelle mal mindestens die Rolle der FDP einnehmen, falls es so kommen sollte. Und ansonsten liegt es an uns, diesen Punkt zu verhindern.
Ja. Weitere Fragen? Ja. Nee.
Ein paar Argumente für Open Content hören. Und zwar gibt es in Polen jetzt eine Initiative zum Beispiel, dass die Schulbücher unter Creative Commons beschafft werden müssen. Das ist etwas, was meiner Meinung nach auch in Deutschland fällig wäre. Einige akademische Verlage haben ein sehr, also Elsevier zum Beispiel hat ein ziemlich radikales Modell, in dem sie nämlich den Content der akademischen Community nehmen und für teures Geld wieder an die Universitätsbibliotheken verkaufen. Gibt es da irgendwelche Überlegungen, dass man einfach jetzt zum Beispiel in Berlin sagt, warum nehmen wir nicht für die Schulen Schulbücher unter der Creative Commons, die dann auch digital vervielfältigt werden dürften? Gibt es da irgendwas? Kommt da was?
Also schön wär's. Deutschland ist da so ziemliches Hinterland, was offene oder Open Educational Resources, offene Bildungsmaterialien betrifft. In den USA werden gerade 2 Milliarden Dollar investiert in die Förderung von OER und in Deutschland investieren wir wahrscheinlich 2 Milliarden in proprietäre Bücher, die einzelnen Verlagen gehören und wo wir dasselbe Problem haben, was wir wahrscheinlich alle schon in der Schulzeit kannten. Also als ich zur Schule ging, ist die Mauer gefallen und ein paar Jahre lang hatte ich noch Schulbücher, wo drin stand, dass Deutschland geteilt ist. Und das dauert eine Zeit lang. Mit offenen Bildungsinhalten könnte man das Ganze verändern. Aber die deutsche Debatte, die halt auch Bildungspolitik sehr auf die Länder bezogen und föderal gedacht wird, bringt dann so Blüten hervor wie den Schultrojaner, der jetzt gerade gestoppt wurde, aber die Debatte geht halt in die Richtung, dass man nicht darüber nachdenkt, wie können wir Inhalte teilen, wie können wir sie besser gemeinsam schaffen, damit sie auch aktueller sind und wir vielleicht sogar noch Geld sparen und uns nicht abhängig machen von einzelnen Monopolen, die halt diese Verlage bilden, inklusive einer Lizenz zum Gelddrucken, sondern man wollte halt die ganzen Schulcomputer durch eine automatische Vollüberwachungssoftware nach sogenannten Raubkopien durchsuchen von diesen Schulbüchern, was halt total absurd war. Der Digitalisate hieß es ja, aber das ist ja zum Glück gerade gestorben.
Wir haben ja auch in Bayern den Schultrojaner erfolgreich gestoppt und ich bin jetzt nicht ganz so pessimistisch wie du, Markus, denn ich weiß nicht, du warst ja auch dabei am Montag bei der Expertengespräch Unterausschuss Neue Medien, als wir ja auch dann ganz interessant fand ich jedenfalls den Beitrag vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels, der sich in dieser Frage etwas offener gestaltete, als ich das in der Vergangenheit gehört habe. Also ich sehe da schon auch Bewegung in dem Markt. Das kann natürlich alles auch noch schneller und schöner gehen, aber ich sehe auf jeden Fall etwas, was ich noch vor einem Jahr nicht gesehen habe, nämlich Bereitschaft, über so etwas grundsätzlich nachzudenken und auch eine positive Grundhaltung bei vielen, auch übrigens bei den Verlagen, die ich auf der Buchmesse besucht habe. Da sind nicht mehr alle so radikal auf Blockade.
Ja, der Schultrojaner, der kam ganz am Anfang der Legislatur und es hat einen großen Spaß gemacht, den kaputt zu machen, der Christopher Lauer, indem er mal das mit dem Datenschutz erklärt hat und ich, indem ich das Missbrauchspotenzial erklärt habe. Und wir fanden es ganz toll, dass die Kultusministerkonferenz den Weltmeistertitel im Rückwärtsrudern gewonnen hat und erklärt hat, dass es das Ding nicht mehr gibt. Ansonsten ist es irgendwie etwas schwierig. Ich gehe mal davon aus, dass wir da in der nächsten Zeit auch was versuchen einzubringen, um uns dann irgendwie von anderen Fraktionen erklären zu lassen, dass es ja eigentlich ganz toll ist, aber noch nicht so ganz richtig und uns von der Koalition belehren zu lassen, warum das alles nicht geht. Wir werden das wahrscheinlich trotzdem demnächst versuchen und dann wird wahrscheinlich ein iterativer Prozess beginnen. Am Ende wäre das schön, wenn wir das machen können, weil es ist einfach Schwachsinn, die ganze Zeit Geld für Papier auszugeben, wenn man auch Geld für Inhalte ausgeben kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da eine ganze Menge Leute gibt, die sowieso Inhalte erstellen müssen im Rahmen ihrer Ausbildung und da mit offenen Inhalten zu gehen, ist das einzig Sinnvolle. Aber ja, das ist irgendwie, wenn man im 21. Jahrhundert lebt und der Rest der Gesellschaft noch irgendwo in den 70ern, ist dann immer sehr frustrierend.
Also ich war ja Montag auch bei der Anhörung dabei, ich teile den Optimismus nicht ganz, weil außer, dass man uns gesagt hat, doch, man will da auch was machen jetzt im digitalen Bereich, habe ich da ehrlich gesagt nicht so viel vom Börsenverein gehört. Und ich meine, wir wissen noch, wie es läuft. Ja, Apple fängt jetzt gerade an, in den USA mit den drei großen Schulbuchverlagen zu kooperieren. In 5-6 Jahren kommt das spätestens hier rüber. Dann sind wir festgelegt auf Apple, dann sind wir festgelegt sozusagen auf die Schulbuchverlage, die damit anfangen. Für die anderen Schulbuchverlage müssen wir dann irgendwelche Rettungsaktionen starten. Und ja, ich meine, also man wiederholt die Fehler, die wir in der Musikindustrie gemacht haben. Und deswegen sagen, haben wir zum Beispiel auch in unserem Urheberrechtspapier diese Frage CC auch nochmal als Förderung drin. Und es gibt bei uns einzelne Bundesländer, das ist ja die Länderhoheit sozusagen, die auch diskutieren, was kann man in diesem Bereich machen. Ich muss leider jetzt gleich weg, aber ich will auch einfach nochmal sagen, also unser ist in der siebten Klasse, der musste sich jetzt irgendeinen Taschenrechner für 200 Euro kaufen. Ich erzähle das immer wieder gerne. Ja, Taschenrechner 200 Euro, Deutsch-Englisch-Übersetzer 100 Euro. Dann gibt's die Lernmittelfreiheit und wenn man da einfach mal guckt, was da an Kohle zusammenkommt, ja, die man eh aufbringen muss, dann könnte man auch irgendwie vernünftige Modelle finden, um sozusagen neutrale Tablets anzuschaffen, um die Digitalisierung im Schulbuchmarkt voranzutreiben, CC-Lizenzen und so weiter und so fort. Und wir wären da ganz weit vorne, aber ich sehe die Innovationsfreudigkeit da gerade nicht. Und ich muss mich jetzt leider wirklich verabschieden. Also ich muss
vielen Dank, zwei, drei Minuten vielen ausgehen. Dank, Lars Klingbeil.
Ja. Okay, ich habe eine kurze Frage und zwar, wenn wir heute so eine gute Fee hier im Raum hätten und Sie hätten einen Wunsch frei für freie Software, welcher wäre das?
Also ich würde mir wünschen, dass Contact von KDE 4.8 endlich die Autocompletion von meinen E-Mail-Adressen aus dem Adressbuch beherrscht. Das hat es nämlich bei Version 4.6 noch gekonnt, aber bei 4.7 ging es verloren und in 4.8 oder 4.9 soll es wieder funktionieren. Ganz
konkret. Also bevor ich mal mit meinem Feature-Request anfange, habe ich eine andere Sache, also abgesehen von Softwarepatenten verhindern und so weiter, müsste man mal darüber nachdenken, wie können wir die Förderpolitik in Deutschland verändern. Ich glaube, es ist einfacher für ein riesiges IT-Projekt, wo McKinsey drin hängt, zig Millionen Euro zu bekommen, als 5.000 Euro für ein innovatives Projekt, wo einfach mal Menschen ein oder zwei Monate Zeit während ihres Studiums haben möchten, um sich voll und ganz darauf konzentrieren zu können. Und dafür müssen wir mal Fördermechanismen schaffen. Und das wäre so mein Beitrag.
Sorry, ich habe einen Feature-Request. Wir konnten vor fast 50 Jahren Leute zum Mond schicken, aber wir schaffen es nicht. Also es ist tatsächlich nicht möglich, plattformübergreifend funktionierend Termine und Adressen zu synchronisieren. Und ich habe ein verdammtes halbes Jahr lang Kalenderlösungen evaluiert. Ich bin bei Soro angekommen. Es ist ein Pain in the ass, auf einem Ubuntu-Desktop eine funktionierende ECS-WebCal-Lösung hinzukriegen. Das heißt WebCal, CalDAV. Ja. Dieser CalDAV-Standard ist die Hölle und keiner implementiert ihn richtig und jeder anders. Und dann kommt die nächste Apple-Release raus und der Dreck funktioniert schon wieder nicht. Und alles redet davon, irgendwie einen verdammten Server zu haben, der Rest geht über E-Mail. Verdammt nochmal, wir können Java XMPP Server-to-Server machen. Wieso schaffen wir das nicht mal, CalDAV WebCal Server-to-Server hinzukriegen? Ich meine, das kann doch nicht angehen. Entschuldigung.
Also die Feature-Requests kann ich voll unterschreiben, ich habe dasselbe Problem. Ganz kurz, Markus, zu deinem Wunsch, das ist ja natürlich ein Problem, was übrigens alle betrifft und nicht nur Open Source, sondern dass es für junge, kleine Startups so gut wie nicht möglich ist, mal kleine Geldbeträge zu bekommen, damit man irgendwas im Projekt starten kann. Ist aber unabhängig von Open Source, aber trotzdem unterstütze ich das voll. Aber jetzt kommt mein Feature-Request. Also ich habe ein Riesenproblem. Ich würde wahnsinnig gerne, ja, dass alle miteinander, so wie wir hier sitzen und weltweit, miteinander verschlüsselt kommunizieren können. Es gibt unheimlich viele Verschlüsselungsstandards, ja, und alle sind toll und ich nutze die auch alle. Das Problem ist, die sind alle so kompliziert, dass außer den 10.000 Leuten, die nach Signaturgesetz in Deutschland verschlüsseln können, immer noch und die weiß ich wie viel, vielleicht eine Handvoll tausend Leuten, die OpenGNUPG benutzen, warum kriegen wir das nicht hin, dass Verschlüsselung Ende zu Ende so einfach funktioniert, dass sie auch jeder einsetzen kann? Dann sind wir übrigens auch das Problem mit der Vorratsdatenspeicherung los.
Also ich bin da bei Alexander. Die Kalender-Tools sind echt ausbaufähig. Wir haben zwar eine Open-Source-Lösung deiner Fraktion, eine E-Groupware, selbst gebastelt. Das ist alles aber immer noch in den Kinderschuhen. Das muss man wahrscheinlich schon so klar sagen. Ansonsten würden mir diverse Spiele einfallen, wo man schön weiterentwickeln könnte.
So, jetzt machen wir noch eine Frage, denke ich mal. Der Ingo ist Ingo, oder? Ja, Ingo Wichmann steht da.
Hallo, gerade jetzt zu dem Thema, kriegen wir es endlich mal hin, dass wir alle direkt miteinander verschlüsselt kommunizieren können und wo jetzt gerade das Thema Fee angesprochen war. Also wenn jetzt eben so eine Fee da wäre, der Werner Koch, der GNU-PG entwickelt hat und der das ein bisschen versteht, wie das mit der Verschlüsselung funktioniert, der hat genau dazu einen Vorschlag beim Frühjahrsfachgespräch gemacht. Wie man sowas hinbekommen kann, so dass es wirklich jeder kann. Und alles, was er bräuchte, wäre irgendjemand, der ihm ein bisschen Geld in die Hand gibt und ihm das entwickeln lässt. Die Idee ist im Kopf, sie muss eben halt raus, sie muss in Code und eben halt auch zu den Providern rausgetragen werden. Das wäre was, wo die Fee zuschlagen könnte. Danke.
Ja, super, dankeschön. Ich sag Ihnen allen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen, vielen Dank für die Teilnehmer hier auf dem Panel. Lars Klingbeil hat sich schon verabschiedet. Stefan Gebhardt, ich weiß auch nicht, woher das kommt, Entschuldigung. Stefan Gelbhardt, Jimmy Schulz, Alexander Morlang und Markus Beckedahl, einen herzlichen Dank. Ich darf Sie noch einladen, wenn Sie noch Zeit haben. Ich glaube, bei uns ist beim Linux-Magazin ist heute Standparty hier vorne oben. Haben Sie ja bestimmt schon gesehen, den Stand. Und darf Sie herzlich einladen und vielen, vielen Dank und einen schönen Linux-Tag wünsche ich Ihnen noch.